Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Heute mit Barry White bzw. dem etwas stimmlich angeschlagenen Malte Asmus, zum Glück topfit und mit Glockenhelm, Stimmchen, Pit Gottschalk.
Ich finde das fantastisch, Malte. Erstmal moin aus Hamburg, dass du die zwei Siege in der Champions League der deutschen Mannschaft, das 13-0 von Borussia Dortmund, das 2-1 der Bayern, so ausgiebig gefeiert hast, dass dir die Stimme weggeblieben ist heute Morgen. Also ich finde das bemerkenswert, wie viel Patriotismus du doch immer noch hast als Podcast.
Muss sein. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir wären Bayern-Hasser, aber gestern habe ich so gefeiert, hart gefeiert. Das ging gar nicht noch mehr.
Also warum? Du bist kränklich, ja?
Ja, ein bisschen mir irgendwas aufgesagt. Frag mich nicht, aber...
Kannst du dich denn trotzdem auf die Bundesliga freuen am Wochenende? Natürlich. Auf das Spitzenspiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München?
Natürlich, was ist denn das? Der Neoklassiko oder wie muss man das jetzt nennen? Man muss ja alles mit irgendeinem Titel bezeichnen. Also von daher, klar, da freut man sich natürlich drauf. Es könnte die Vorentscheidung in der Bundesliga fallen, aber...
Jemanden fragen, der sich in Sachen Marketing und Verkaufe so richtig auskennt. Ich kenne da jemanden, der ist nämlich hier in der Leitung.
Ganz genau, Sportjournalist, Kolumnist, Podcaster, Medienberater, der ist alles, aber vor allem auch Fußballexperte, Tobi Holtkamp, hallo.
In der Reihenfolge, genau. Hallo, guten Morgen. Schön bei euch sein zu dürfen.
Das ist schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns und dass du uns ja hoffentlich auch verstehst, zumindest mich. Sag mal, Prozentrechnung ist ja gerade so ein bisschen angesagt. Bundeskanzler Scholz tituliert seine Chancen auf die Wiederwahl bei 60%. Was würdest du denn zu den Bayern sagen in Sachen Achtelfinale Champions League? Wie viel Prozent haben die denn jetzt Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterkommen nach diesem 2-1 in Glasgow?
Ich dachte, wir gehen jetzt auf die Meisterschaft, weil da sehe ich sie deutlich höher als auf den Sieg in der Champions League. Aber weiterkommen, ja, das ist jetzt Formsache. Also das haben sie ja ganz gut gelöst. Eine Gegentor hätten sich wahrscheinlich sehr gerne gespart, aber die sind weiter. Also 98%.
Also nach der alten Regelung, dass Auswärtstore und so weiter zählen, da hätte ich auch gesagt, auch ganz sicher weiter, hätte ja ein 1-0, Celtic Glasgow in München nicht geholfen und so. Puh, aber trotzdem kannst du ja jetzt 1-0 gewinnen, irgendwie zitterst du dich da bis zum Elfmeterschießen durch und dann ist es wieder Lotterie. Also da ist es nicht so eindeutig, glaube ich, wie bei Borussia Dortmund. Ich glaube, das 13-0 von Sporting Lissabon, kann selbst Borussia Dortmund nicht mehr verspielen im eigenen Stadion.
Das sind
100%,
genau. Bei Bayern so 98, da sind wir ein bisschen pessimistischer.
Ja, obwohl die Bayern ja trotzdem, Pitt hat es im Newsletter heute geschrieben, ja, gewackelt haben. Am Ende nochmal. Das ist ja so, Tobi, im Moment diese Bayern-Krankheit. Sie führen, sie sind dominant und plötzlich kommt ein Bruch rein und alles gerät nochmal ins Wanken. Oder bin ich da jetzt zu kritisch?
Nee, das ist ja komplett richtig. Also das ist auch das Problem, das sie haben werden, weswegen es in meinen Augen kein Titel d'Horm, den sie ja sehr, sehr früh, sehr schön ausgerufen haben, ergeben wird. Weil wenn dann die Crunch-Time beginnt und in die Phase kommen wir jetzt letztendlich, Februar, März, dann kommen da Gegner, die mit den Bayern umgehen können, sage ich mal, und die ihre Schwächen und ihre fehlende Konstanz, nämlich so ein Spiel mal über 90 Minuten durchzuziehen, auch hinten einfach, ich meine, es gab es nicht gestern schon, ich habe erst zur zweiten Halbzeit eingeschaltet, es gab doch zu Beginn auch schon ein Tor, das dann wegen Abseits...
Das war eindeutig. Also,
das war Abseits. Drei Leute standen da, glaube ich, im Abseits.
Ich hatte gerade eingeschaltet, stand 1-0, ich bekam schon einen Schreck, was ist denn da los? Noch keine Minute gespielt, aber die Sachlage war eindeutig. Also man kann jetzt auch nicht von Glück sprechen, oh gut, dass es Abseits war. Es war eindeutig Abseits.
Nein,
hat man ja auch
erkannt. Hinten raus haben sie noch gezittert. So, ne?
Und genau, hinten raus haben sie gezittert, weil plötzlich das Stadion dann wach wurde. Die Bayern waren so überlegen über weite Strecken des Spiels, dass das Stadion The Paradise ja tatsächlich zur eigenen Hölle wurde für die Celtic-Fans. Da passierte gar nichts. Und mit diesem Anschlusstor merkt man, es sind ja doch Zuschauer da in Grün-Weiß und die haben dann richtig Theater gemacht. Es gab eine einzige Mini-Chance noch für Celtic zum Ausgleich, aber ganz ehrlich, dadurch, dass Kim nicht mehr gespielt hat, den hat ja nun Trainer Kompanie rausgenommen und Ito später eingewechselt worden ist, war das dann irgendwie schon sehr, sehr stabil, wie die Bayern-Abwehr dann da stand, ja. Stabiler als zumindest letztes Jahr. Dass er Kim ganz aus der Startelf rausgestrichen hat, das war sehr überraschend. Ich glaube, da lässt er sich nichts mehr gefallen, dass die Wackelabwehr tatsächlich einen Namen hat. Und Upamecano hat das Tor vorbereitet, das 1-0. Wirklich sehenswertes Tor. Hatte auch den einen oder anderen Stellungsfehler in der Abwehr, aber zumindest macht er weniger Fehler als Kim. Deswegen glaube ich, ist der Company jetzt drauf aus, die Dinge zu optimieren.
Total. Nur, es war halt eben auch gegen Celtic Glasgow, ne? Das soll man nicht vergessen. So, ne? Das war jetzt, das ist noch so ein Gegner, ich sag mal so Kategorie Gruppenphase.
Ja.
Also da muss ich mich auch durchsetzen. Die anderen, die kommen, ne? Die
korrekt, aber das hat man gegen Rotterdam auch gedacht vorher, ja, und dann sind sie mit einem 0-3 nach Hause gefahren, dann hätten sie sich schön die Playoffs ja ersparen können, die Bayern, ja, und das haben wir schon mehrfach jetzt beobachtet, dass die Bayern-Abwehr das Problem darstellt. 3 Tore gegen Holstein Kiel, das tut einfach weh, erst recht, wenn du hinten Manuel Neuer hast, der natürlich zu 0 spielen möchte. Umso mehr bin ich verwundert, dass man vielleicht die Fühler ausstreckt Richtung Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen. Aber offenbar, so wie man hört, was weißt du, dass Tah kein Thema ist mehr bei den Bayern. Dabei wird ja ein Tah der Bayern aber jetzt richtig gut tun.
Meinst du, also ich weiß gar nicht, ob es bei Bayern wirklich am Personal liegt oder ob es eben der Fußball ist, der ja auch echt viel Freude macht zuzugucken, weil da ja immer Bewegung und immer was drin ist bei den Bayern. Aber ich glaube, es ist eher der Company-Fußball, der dafür sorgt, dass sie halt hinten ihre Themen haben. So, das war ja auch das, ich meine, er ist ja mit aus der Premier League letztendlich auch abgestiegen, deswegen wieder, weil er an seiner kompletten Überzeugung festgehalten hat und es dann halt ein schönes Gegentor-Festival gab, statt hinten einfach mal komplette zweite Viererreihe vor die eigentliche Abwehr zu stellen, was ganz, ganz viele sicher im Abstiegskampf da gemacht hätten. So, daher glaube ich tatsächlich eher, dass er mit dem Spielermaterial, widerlichstes Wort, aber da sehr zufrieden ist hinten und dementsprechend seine Bewertung einfach, so habe ich es auch gehört, auch aus Leverkusen gehört, seine Bewertung so ist, dass sie da jetzt nicht mehr zwingend einen richtig teuren und ein gehaltsteurer Abwehrspieler wäre, ja, auch wenn er ablösefrei ist, brauchen. Ne? Das Geld können sie anders verwenden.
Aber es gibt ja die berühmte Fußballweisheit, der Sturm gewinnt die Spiele und die Abwehr gewinnt die Meisterschaften. Bayern München, um mal ein bisschen Statistik hier reinzuwerfen, hat 65 Tore nach 21 Bundesligaspielen. Das heißt im Schnitt pro Spiel mehr als 3 Tore. Das ist ja erstmal fantastisch. Das ist spektakulär, was Bayern München diese Saison in der Bundesliga abliefert. Das geht irgendwie so ein bisschen unter, weil wir uns alle zu oft über die Abwehr unterhalten. Und das ist ja auch das, was Kompany als Medienschelte mal so in seiner ganz charmanten Art dann so in die Runde geworfen hat, dass man nicht über die Schönheit seines Spiels redet, sondern über die Schwächen seines Spiels. Sind wir da manchmal als Journalist zu kritisch, Tobi?
Nee, weil du hast ja gerade richtig gesagt, ne? Am Ende entscheiden die starken Leistungen einer Hintermannschaft. So, und das sehe ich bei Bayern einfach als große Achillesferse und dementsprechend, das ist ja auch unsere Aufgabe als Journalist, bei allem Lob, das es natürlich auch geben muss, den Finger aber genau da einzulegen, wo es dann mitunter noch blutet und bei den Bayern blutet es hinten.
Aber vorne ist es auch nicht immer alles Gold. Ich meine, viele Tore, aber es könnten ja, wenn man auf hohem Niveau klagen will, ja noch viel mehr sein. Denn ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Präzision, dann hätte man gegen Celtic sicherlich auch früher schon mal ein paar Lücken gerissen, um dann Tore zu machen. Oder gegen Bremen dann vielleicht auch anders performt und eben Tore aus dem Spiel geschossen und wäre nicht auf 2 Elfmeter angewiesen gewesen.
Ja, Malte, ich glaube nur weder über Bremen noch über Celtic wird dann, wenn es wichtig wird, keiner mehr sprechen sozusagen.
Das ist klar.
Das sind dann so die Zwischendurchspiele auf dem Weg zu etwas Großem. Nur, wenn man da genau hinguckt, dann erkennt man halt schon so die gewissen Tendenzen und erkennt es bei den Bayern jetzt ja wirklich seit Saisonstart und daher glaube ich, sie sind in dieser Saison keine Mannschaft, die am Ende bei den großen Real Madrids, die genau dann nämlich kommen, die auch mal in einer Hinrunde oder auch mal in einem Pokalfinale gegen Barcelona und gegen Hansi Flick verlieren. Aber ich glaube, das sind eben die Mannschaften, die dann im März sowas von da sind und die auch jetzt schon gegen City, also das ist ja wieder ein typisches Real gewesen, ne? Die sich dann doch wieder am Ende in so einem Spiel eben durchsetzen. Und da sehe ich bei Bayern noch nicht diese Leidensfähigkeit oder diese Resilienz, diese Aufgaben zu stehen.
Resilienz, oh, das ist ein ganz neuer Begriff. Hier haben wir in 6 Jahren Podcast noch nie verwendet. Respekt, ich weiß Gott sei Dank, was es heißt, ja, aber das müssen wir mit ins Wörterbuch des deutschen Fußballs aufnehmen. Ja, absolut, nein, Resilienz ist doch viel schöner, das klingt doch schon nach großem Sport. Nein, die Woche der Wahrheit beginnt jetzt für die Bayern oder die Meisterprüfung, jetzt in Leverkusen, dann zu Hause gegen Frankfurt, dann beim Vizemeister VfB Stuttgart. Ich glaube, danach können sie dann gegen Bochum fast die Meisterschaft feiern, dann sind sie durch. Meinst du, es ist ein Trost, dass Harry Kane zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben eine Meisterschaft gewinnt von Bedeutung? Oder ist, sag mal, das Ziel Champions League, das Finale der Horm am 31. Mai, so überragend, wenn man das nicht erreicht, ist das eine enttäuschende Saison?
Ich habe ja schon gesagt, es ist ja gar nicht nur das Finale der Horm, sondern Herbert Heiner hat es ja gesagt, ne? Finale der Horm, das war, diesmal ist es der Titel der Horm. Damit schaufelst du dir natürlich ein bisschen was in den Rucksack, was eigentlich nie gut ist, weil umso weniger Druck da ist, umso befreiter spielen Fußballmannschaften doch in der Regel auf. Was auch das Problem, glaube ich, für Leverkusen jetzt eben am Samstag werden wird. Die haben massiven Druck, weil wenn sie das Spiel verlieren, dann war es das mit der Titelverteidigung. Da würde ich mich festlegen. Dann haben wir im Februar im Grunde die Bayern als Meister mit dann 11 Punkten Vorsprung. Das ist schon wirklich total viel und irgendwie auch total überraschend, weil man so über die Weihnachtszeit noch gedacht hat, ach guck mal hier, jetzt haben wir doch wieder einen schönen Zweikampf. Dafür haben sie es dann mal relativ schnell erledigt. Also noch ist es nicht so weit. Aber Bayern-Meisterschaft würde ich einen Haken dran machen. Sag mal ganz kurz, das war in die Richtung gegen die Frage?
Ja, also ich verloren. Ja, nein, ob die Meisterschaft, der Gewinn der Meisterschaft überhaupt ein Trost ist, wenn man das Finale der Horm nicht erreicht.
Nach der Ohrfeige, die sie von Bayer Leverkusen bekommen haben und nachdem sie mal, ist ja immer so bei Bayern, da gehen sie von der Meisterschale, gehen sie irgendwie immer aus. Ne? Mhm. Und so, jetzt hat die da mal jemand weggenommen und das hat sie scheinbar schon provoziert, weil sie nehmen die Bundesliga ja doch ernst jetzt da, wo es dann wichtiger wird und wollen halt unbedingt und glaube ich auch so schnell wie möglich, wollen sie die Schale wieder bei sich haben. Also das ist ihnen schon sehr wichtig, so die Hausaufgaben, Meisterschaft ist ja nun mal die Hausaufgabe zu erfüllen, weil alles andere ist eine Lotterie. Also das mit dem Champions-League-Titel solltest du partout nicht planen, auch wenn es ganz toll wäre, das in München zu schaffen. Ich glaube, das ist eher Belastung als motivierende Aussicht
für sie. Damit überhaupt nichts mit schief gehen kann bei der Meisterschaft, hat ja auch Uli Hoeneß schon die ersten Giftpfeile Richtung Leverkusen geschickt und dann nochmal seinen Sonderwunsch geäußert, dass Florian Wirtz von Leverkusen zu Bayern München wechselt. Wir Älteren kennen das ja von Uli Hoeneß schon seit Jahrzehnten, immer dann, wenn ein Konkurrent zu groß wird, fängt er an, sich die besten Leute wegzuholen. Das hat er mit Leipzig so gemacht, das hat er mit Dortmund so gemacht und jetzt ist eben Leverkusen da dran. Du bist eng befreundet, hast auch einen Podcast mit dem berühmten Rainer Kallmund, XXL Champions, ich will es einmal nur kurz erwähnt haben. Was hörst du denn von Rainer? Wie hat er immer darauf reagiert, wenn die aus München dann plötzlich das Lasso ausgeworfen haben?
Erstmal ist Rainer ja tatsächlich relativ gut, auch mit dem Papa von Florian Wirtz. Und immer, das ist ja bei Kalli so, wenn er dann irgendwo eine Schlagzeile liest oder sonst was, dann, wo andere dann googeln würden, was da so hinter ist, oder mal einen anderen Journalisten anrufen, dann nimmt der Kalli den Hörer nach und dann ruft er mal kurz bei der Familie an und fragt, sag mal, was ist denn da jetzt? Na, so. Daher kriegst du bei Kalli dann ja, wenn du ihn konkret fragst, was er gesagt hat, dann sagt er nichts, aber wenn du einfach mal zuhörst, dann kommt spätestens Satz 3, Satz 4, da kommt dann schon ein bisschen was bei raus. Der sagt genau das Gleiche und die Reaktion fand ich von Simon Rolf ist ja auch so super, ne? Der auch, statt sich da jetzt irgendwie pieksen zu lassen und da ernsthaft drauf einzugehen, sagt er, solange ich auf dieser Welt bin, schlage ich den Kicker auf vor irgendwelchen wichtigen Spielen und höre, wie die Bayern über einen der Top-Spieler vom Gegner sprechen. Also das gehört nun sowas von dazu, da lassen wir uns gar nicht verrückt machen. Also die Bayern würden den total gerne haben, nur ich glaube, das ist mittlerweile ein Preisregal und das haben wir ja in den letzten Jahren häufiger gesehen. Da müssen sie sich halt von so Spielern wie Tah verabschieden, oder auch, ich meine, sie haben einige sehr, sehr teure Verlängerungen jetzt gerade zu tätigen. Da bleibt nicht mehr so viel übrig, ne? Um da irgendwie das 100 Millionen werden sie auf jeden Fall sein, die erstmal als Ablöse überhaupt, ne? Plus dann 5-Jahres-Vertrag für Florian Wirtz kommen müssen. Ich sehe den nicht bei den Bayern.
Bezahlt das Bayern zu viel Geld für zu viel Durchschnitt? Ich denke jetzt an Serge Gnabry.
Siehst du es?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass das Gehaltsniveau insgesamt zu hoch ist und da sind zu viele Spieler darunter in dem obersten Regal bei Bayern München, die nicht zu den ersten Leistungsträgern gehören. Manche hat man auch nicht wegbekommen, obwohl man mit ihnen unzufrieden war. Ich denke an Goretzka, Gnabry, Sané, da warte ich immer noch auf den Durchbruch. Ich glaube, Koeman, der hat so viel Großes geleistet, aber ist auch über seinen Zenit hinaus, wird auch noch weiter bezahlt.
Nur müssen Davis. Sie natürlich, weil die Verträge haben. Also deswegen, das kannst du ihnen jetzt nicht vorwerfen. Ich sehe tatsächlich genau die Gefahr, die du ansprichst. Und ich sehe es auch so ein bisschen mit den wechselnden Sportdirektoren oder verantwortlichen Managern. Jetzt ist es ein Max Eberl, die natürlich Applaus auch dafür bekommen wollen, dass sie tolle Nachrichten verkünden. Und eine tolle, fast ja überraschende Nachricht, wenn du mal die letzten 2 Jahre dir anguckst, ist natürlich eine Verlängerung mit Musiala. oder auch, ne, mit, ja, grundsätzlich mit den Spielern, die die Bayern sehr, sehr gerne, die die Fans auch sehr gerne halten wollen. Nur das macht wahnsinnig teuer. Und da gucken sie ihm ganz genau auf die Finger im Moment, jetzt auch aus dem Aufsichtsrat, was er denn da für Finanzpakete verabschiedet. Und selbst wenn er sagt, ja, ich habe jetzt das Gehaltsniveau wieder ein bisschen runtergeschraubt, das statt garantierten 20 Millionen im Jahr gibt es jetzt für unsere Topspieler nur noch 16 oder 17, dann summiert sich das am Ende, weil sie natürlich eine sehr, sehr ordentliche Summe allein für die Unterschrift bekommen, schon wieder dahin, dass sie im Zweifel über den 20 liegen. Und da, so habe ich es gehört, guckt der Aufsichtsrat total genau hin, weil günstiger wird es dadurch nur im Anschein, aber nicht wirklich. Ne? Und genau, diese wechselnden Sportdirektoren, die sind ganz sicher ein Thema, weil jeder in seiner Phase guckt, aber was dann so dann in 5, 6, 7 Jahren ist und was dann dafür langfristige Verträge liegen und eben bezahlt werden müssen, Pitt, wie du gerade sagst, das ist erstmal im Moment für sie kein Thema.
Was mich sehr überrascht hat, ist, dass sich der alte Bundestrainer Jogi Löw in die Personaldiskussion bei Bayern München eingemischt hat. Er hat ein Statement abgegeben, dass er Joshua Kimmich raten würde, mal ins Ausland oder jetzt ins Ausland zu gehen, wo sein Vertrag ausläuft. Soll Bayern die Mannschaft um den Kopf Kimmich aufbauen oder soll man Kimmich ziehen lassen?
Wenn sie können, halten. Also definitiv halten. Ne?
Das, warum?
Uns ja einholen. Ja, Kimmich ist ja schon, Kimmich ist ein Gesicht, also der, wenn der Thomas Müller im Jahr nicht mehr da ist, dann brauchen die Bayern ja definitiv jemanden, der auch für diesen, der nicht eben zu den Wandernden gehört und zu denen, die kommen und die dann auch wieder gehen, sondern die halt auch guten Gewissens mal so eine Plakatwand in München füllen können und man es ihnen abnimmt, wenn sie sich irgendwie, wenn sie aufs Logo zeigen. Und da gehört Kimmich ja auf der einen Seite total hin, auf der anderen Seite ist er, glaube ich, auch total wichtig einfach für das Bayern-Spiel, weil selbst ein Tor zum 3-0 oder gab auch gegen Bremen gab es ein Tor, wo du dachtest, okay, das ist für sie jetzt ja eigentlich auch dann langsam Kategorie Trainingsspiel angekommen, aber da schreit er den Kane noch an, wie geil, dass du das machst und das, also du, genau das ist ja dieses Feuer, unabhängig vom Gegner, unabhängig vom Ergebnis, welches Tor das jetzt ist, das brennt in ihm, so nehme ich es wahr, wie in ganz, ganz wenigen. Die Qualität sollte Bayern, wenn sie können, unbedingt halten. Auf der anderen Seite verstehe ich den Rat von Jogi Löw, weil es einfach total viele Fußballer gibt, die dann, wenn sie einen Schritt in ein Terrain machen, das ihnen, wo ihnen eben nicht alles vertraut ist und wo nicht alles für sie gemacht wird und wo es auch wieder ganz neue Herausforderungen auch im Alltag, in der Organisation, auch des Lebens und sowas dann gibt, machen sie alle nochmal einen Schritt. So, daher sagt Jogi das ganz sicher nicht als Bayern-Fan, der nun weiß Gott nicht ist, sondern eher als freundschaftlicher Berater von einem Spieler.
Aber ich bin überrascht, dass du glaubst, dass Kimmich genauso viel Identifikation stiften kann wie Thomas Müller. Das überrascht mich.
Ja. Würde ich aber so sagen. Ich meine, der ist ja noch nicht in dem Alter. Ne? Also wir dürfen ja immer nicht auch bei Toni Kroos gab es ganz häufig die Diskussion, ja, der wird nie ein Schweini und sowas. Aber das waren Diskussionen, damals war er 22, 23, 24 so. Ne? Da ist er, ich finde, da ist er jetzt schon. Der ist ja 30 Jahre jetzt geworden, meine ich. Oder 29, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Irgendwie, so um den Dreh, ja. Mhm.
So, und wie lange der nun schon bei den Bayern dabei ist, also da bringt er in meinen Augen alles mit, um so ein wer hat's gesagt, so ein mentaler Leader, das heißt zu werden, das ist er ja nun schon voll. Ne? Also er ist der Kapitän der Bayern-Zukunft.
Aber glaubst du, dass diese angebliche Transfersperre, die die Bayern sich auferlegt haben, jetzt vielleicht auch dazu führen kann, dass Kimmich auch nochmal tatsächlich, nicht nur weil Jogi Löw das gesagt hat, sondern weil er selber ins Überlegen kommt, haben wir denn da in der nächsten Saison vielleicht auch einen Kader, der jetzt nicht den Ansprüchen entspricht oder den die Titel garantiert, die ich gerne hätte und deshalb vielleicht auch überlegt, ob er bleibt oder vielleicht doch nochmal eine andere Aufgabe nimmt?
Transfersperre zucke ich natürlich hier in Köln immer. Das ist hier natürlich eines der Lieblingsthemen in den letzten 2 Jahren gewesen, im Express oder wo. Soweit ist es bei den Bayern ja noch nicht, genau, selbst auferlegt. Hat nur damit zu tun, dass einfach die Kosten der Verlängerung so wahnsinnig groß sind. Und dass Joshua Kimmich, dem nehme ich das total ab, dass er für sich einfach guckt, wo kann ich mit meinem in der Zukunft, in den nächsten Jahren, wo habe ich die größte Chance darauf, ganz große Titel zu gewinnen. Und da zählt Bayern, ich meine, findet mal wieder Neustart statt, ne? Wie sehr stellen sie sich hinter den Trainer, wie sehr geht das aus, wie sehr passt das zueinander, wie geht jetzt die Saison aus, das beobachtet er alles ziemlich genau. Dann glaube ich aber, dass er da schon zu den Bayern tendiert, weil wer kann ihm was anderes bieten? Ich finde Real immer wahnsinnig reizvoll. nur da weißt du auch nicht ganz genau, ne, wie es dann weitergeht, ne, oder wie sich die Mannschaft in den nächsten Jahren entwickelt. Ne? Ancelotti wird noch 1,5 Jahre bleiben. Was passiert dann? Also ich glaube, das sind die Faktoren, die er für sich bewertet. Im Zweifel würde er da auch, glaube ich, beim Joshua Kimmich auf 1 Million oder auf 2 im Jahr verzichten, ob es jetzt dann irgendwo 16 oder 19 oder 21 sind. So schätze ich ihn ein. Das ist ihm relativ egal. Der will einfach ein Kopf einer Mannschaft sein, die auf jeden Fall Top 4 Champions League gebucht hat.
Geht ihm ja wie dir. Die wäre auch egal, ob 20 oder 21 Millionen. Ne? Also Hauptsache, du kannst dir deinen Schnitzel leisten. Ne?
Mein Schnitzel, genau. Hier, Oma Kleinmann. Gerade gestern mit einem Kollegen drüber gesprochen, wo ist das Welt? Es gab ein Ranking im Kölner Stadtanzeiger, den haben wir uns überhaupt nicht angeschlossen, weil das beste Schnitzel, das kann ich jetzt hier mal verkünden, in Köln, ist bei Oma Kleinmann.
Okay.
So, und das kriegst du auch für deutlich weniger.
Also muss man keine 21 Millionen verdienen, um sich das leisten zu können.
Auch keine 19, bitte.
So, das war ein Ausflug in die Kulinarik.
Richtig. Das ist wichtig.
Das ist wichtig. Gerade in Köln, ja. Hauptsache, es gibt Kölsch dazu. Ist schon klar.
Ich jetzt hier schon so als Kölner, ist auch verrückt eigentlich. Eigentlich liebe ich ja noch deine Stadt und du hast ja fast eine Pudelmütze
auf. Du bist Bremer, ja. Das ist erstmal weit weg hier von Hamburg, ja. Damit bist du ein Grüner, ja. Also dich jetzt hier eins zu machen mit Hamburg ist jetzt schon ein bisschen frech, ja, anmaßend, ja. Deswegen ist Köln schon okay, aber weil du ja jetzt Wahlkölner bist, ich komme ursprünglich aus Aachen, insofern noch eine weitere Rivalität, ne? Bremen, Hamburg, Aachen, Köln. Also du siehst, wir behandeln dich sehr pfleglich hier, obwohl die Voraussetzungen noch, ehrlich gesagt, genug Angriffsfläche bietet.
Dass ich mir den Kaffee hier noch selbst organisieren muss, das ist das Einzige, was mich überrascht.
Du hättest ihn gekriegt, wenn du hier in Hamburg auch gewesen wärst. Dann.
Ja, ein bisschen Pfefferminz drin, was Grünes.
Glaubt ihr denn, dass der Bayer Leverkusen ernsthaft den Bayern da nochmal einen Schaden zufügen kann jetzt am Samstag?
Naja, selbst wenn sie gewinnen, die Leverkusen, ne, ändert das ja nichts an der Konstellation, an der Tabellenspitze. Ich glaube, dass die Bayern das nach Hause schaukeln werden. Also das hat es ja noch nie gegeben in der Bundesliga-Historie, dass so ein Vorsprung nochmal in der Phase der Saison verspielt worden ist. Da brennt nichts mehr an. Als Journalist würde ich mich freuen, wenn das noch was anbrennen würde. Dann würde es erstens spannend geben und außerdem würde es ja bedeuten, dass Bayern in einer solchen Krise ist, dass man sich die Finger wund schreibt als Journalist, ja. Aber die machen das souverän und punkten, schießen viele Tore, attraktiver Fußball. Das macht ja auch Spaß, den Bayern zuzugucken, weil sie dann gleichzeitig auch hinten anfällig sind und die Spannung im Spiel selbst erzeugen. Aber wenn man schaut, wie sie dieses Jahr spielen, nur dieses 0-3 in der Champions League in Rotterdam, hat ihnen die Bilanz ein bisschen versaut. Ansonsten läuft es. Und ich habe heute im Newsletter bei FIFA Pitch geschrieben, wer siegt, hat recht. Das heißt, diese Kritik an Kompany, die hier aufkam und dass er unter Druck sei, ich wüsste gar nicht, wo das herkommen soll. Nur weil man ein bisschen gewackelt hat. Ja, mein Gott, das ist das Normalste im Fußball, dass man auch mal ein Spiel wackelt. Am Ende zählt das Ergebnis, aber 3 Euro Phrasenschwein. Und da hat er abgeliefert. So, ne? Und wenn jetzt die Champions League so weiterläuft, wie das Playoffs das Hinspiel vermuten lässt, dann steht er im Achtelfinale und dann beginnt ja auch die Lotterie. Ne? Dann kommt es ein bisschen drauf an, wie deine Tagesform ist, wie viele Verletzte du hast und so. Aber eigentlich kannst du mit der Truppe immer ins Halbfinale kommen in der Champions League. Für mich ist die entscheidende Frage, wie zufrieden ist die Führung damit, wenn man nur ins Halbfinale kommt und dann sitzt man auf der Ehrentribüne am 31. Mai und guckt sich dann, wann, was ich wie Manchester City gegen Schieß mich tot spielt, ja, und die Bayern sind schon im Urlaub, sind sie nicht ganz, weil ja auch die Club-WM noch ansteht im Sommer. Aber das ist halt eine Demütigung, wenn du im eigenen Stadion das Champions-League-Finale hast und eigentlich davon ausgehst, dass deine Mannschaft sich dafür qualifiziert und dann schaust du dann in die Röhre. Also da bin ich gespannt, wie die Führung damit umgeht, wenn das nicht gelingt, ins Finale einzuziehen.
Aber ich glaube, genau das ist das Problem, dass die Sorge größer ist, nicht dabei zu sein und dass das natürlich irgendwo auch lähmt, weil Fußball ist auch wieder was fürs Phrasenschwein, aber so sehr da mit Fußball gespielt wird, ich glaube, das wichtigste Organ ist einfach auf dem Platz die Birne. Und wenn du da immer nur liest, was du im Grunde da, und ja, wir müssen aber dabei sein und sonst wäre das ja wirklich, gerade wenn du im Halbfinale bist, dann hast du halt wirklich viel zu verlieren. Ne? Wirklich viel zu verlieren. Wenn dann die anderen, die dafür sorgen, dass du ausscheidest, wenn die dann quasi nach München fahren, und da am Finale spielen, das tut schon weh. Und daher glaube ich, ist für Bayern die Aufgabe in diesem Jahr nochmal, so geil das ist natürlich, ganz am Ende den Champions League, den Henkelpott in München in den Himmel zu recken. Aber die Aufgabe ist nochmal größer dadurch, dass du auch eben wahnsinnig viel, das ist ja nun mal der Anspruch, den Sie an sich haben, den alle an Sie haben, wahnsinnig viel verlieren kannst. Also es ist eine psychologisch total spannende Bayern-Rückrunde jetzt. Also wir stehen vor wahnsinnig geilen Monaten, finde ich mal wieder.
Absolut.
Ich freue mich total auch.
Und die Psychologie vor dem Spiel jetzt am Samstag, diese Gewissheit, dass man ja gegen Xabi Alonso eigentlich noch nie gewinnen konnte, der bei Leverkusen als Trainer agiert. Ist das was eine Rolle spielt, gerade dann auch mit dem Hinblick auf die letzte Saison, wo man eben diese Meisterschaft dann doch verloren hat? Und wenn man dann nochmal guckt, dass die Duelle gegen Leverkusen im Februar in den letzten Jahren immer was Besonderes nach sich zogen. Erst die Entlassung von Nagelsmann, dann eben die verpatzte Meisterschaft. Worüber reden wir am Montag?
Ja, mein Gefühl ist es tatsächlich, dass es eher Motivation für sie ist, jetzt dem Alonso das mal zu zeigen. Und jetzt irgendwie ist es ja so, in Leverkusen den entscheidenden Schritt zur Meisterschale, die genau die Leverkusener ihnen genommen haben, machen zu können. Ich glaube, es ist für Bayern eine wahnsinnige Motivation. Dann ist es auch irrelevant, glaube ich. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass sie jetzt gerade aus so einem hohen Level und wir sind alle zusammen, wir waren gemeinsam in Glasgow, wir reisen jetzt nach Leverkusen, weil Kalli sagt ja auch, ne, Leverkusen kommt jetzt ausgeruht, hat eine Woche Zeit und sowas. Ich glaube gar nicht, dass es jetzt in dem Spiel ein Vorteil ist, weil Bayern kann da so einen großen Haken setzen am Samstag in der Bayer Arena, da haben sie total Bock zu, also die sind positiv, richtig motiviert, glaube ich.
Gutes Spiel für den Spirit, das hat Joshua Kimmich nach dem Sieg in Glasgow gesagt. Und ich würde mal sagen, wir nehmen diesen Spirit mit rein in das Wochenende. Aber die Glaskugel, auch wenn die Stimme gleich kollabiert, ich kann sie euch nicht ersparen. Ich tippe auch selber, ich sage, es gibt ein Unentschieden, es gibt ein 2-2. Was sagt ihr?
2-2 finde ich ein super Ergebnis.
Ich sage, die Bayern fahren mit einem 3-1 zurück nach München.
So, das ist ja mein Wort.
Definitiv hoffen und unterschreiben als Bayern-Sympathisant hier in der Runde und auch im Podcast, auch wenn die Leute das immer nicht glauben. Aber bei YouTube gab es tatsächlich diese Kommentare, dass wir nur Bayern-Hasser wären. Sind wir gar nicht, aber wir sind kritisch und das sollten wir
ja
auch sein.
Das ist ja, also noch, wünschen würde ich mir ein 5-1 für Leverkusen.
So, und jetzt glaube ich, muss ich dich hier aus der Leitung schmeißen, weil das geht jetzt auch nicht.
Tobi Holtkamp ist unbekannt verzogen. Irgendwo zwischen Bremen und Köln verschwunden. Im Emsland.
Aber Kontroversen sollen ja auch sein hier, es soll ja auch unterhaltsam sein und von daher sage ich danke Tobi, danke Pitt und euch bis zum Montag, denn ist die Stimme hoffentlich auch wieder so weit.
Das ja, ist gute Besserung. Ist eine gute Besserung. Ja.
Bis dahin. Dankeschön.
Danke, Dank. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.